Kerler, guten Tag. Die Europäische Kommission soll Umweltkampagnen gegen deutsche Unternehmen finanziert haben. Die Polizei zieht eine erste positive Zwischenbilanz bei Rock am Ring. Das Wetter, am Nachmittag weitere Schauer und windig. 15 bis 23 Grad. Die Europäische Kommission soll Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht aus bislang geheimen Verträgen hervor, die die Welt am Sonntag einsehen konnte. Aus Brüssel berichtet Matthias Reiche.
Wie aus den Papieren hervorgehe, seien Umweltverbände beispielsweise für Kampagnen und Klagen gegen Kohlekraftwerke und andere deutsche Unternehmen bezahlt worden. Außerdem hätten sich EU-Kommissionsmitarbeiter bis ins Detail mit Aktivisten abgestimmt, um die Klimapolitik der EU zu protegieren. Die Anschuldigungen sind nicht neu. Seit Monaten steht der Vorwurf im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, vergleichbar mit einem deutschen Ministerium, verschiedene NGOs für Lobbyarbeit gegenüber anderen EU-Institutionen bezahlt habe.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump scharf kritisiert. Dieser hatte die Ukraine und Russland mit zwei raufenden Kindern im Park verglichen. In einem Interview mit dem US-Sender ABC sagte Zelensky, der russische Präsident Putin sei ein Mörder, der in den Park gekommen sei, um die Kinder zu töten. In der Nacht hat Russland die Ukraine erneut mit Drohnen, Raketen und Bomben angegriffen. Bundesinnenminister Dobrindt wünscht sich eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Den Funke-Medien sagte der CSU-Politiker, er wolle an den verstärkten Grenzkontrollen festhalten. Anfang der Woche hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisung von drei Somaliern rechtswidrig war. Nach dem ersten Festivaltag bei Rock am Ring hat die Polizei eine positive Zwischenbilanz gezogen. Es habe zwar einige kleinere Delikte wie Körperverletzungen oder Diebstahl gegeben, gemessen an der Zahl der Besucher sei das aber nicht nennenswert. Vom Nürburgring berichtet Lea Vassiliadis.
Rock am Ring ist gestern mit zwei Überraschungsacts gestartet und auch heute und morgen können sich die Fans auf weitere Überraschungen freuen. Die Band Kraftklub hat über ihre Social-Media-Kanäle einen Countdown veröffentlicht, der darauf schließen lässt, dass sie heute Abend am Ring spielen wird. Heute und morgen erwartet die Besucher dann unter anderem noch Slipknot, Rise Against, Korn und Sleep Token. Gestern Abend wurde der erste Headliner Linkin Park für das nächste Jahr mit einem großen Feuerwerk angekündigt. Die Band spielt dann bereits zum sechsten Mal am Nürburgring.
Beim Brand einer Firmenhalle in Kottenheim im rheinland-pfälzischen Kreis Mayen-Koblenz ist am Morgen ein Millionenschaden entstanden. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Halle ist komplett abgebrannt. Bei dem Feuer sind auch mehrere Gasflaschen explodiert. Die Brandursache ist noch unklar. Die Zeit 14.03 Uhr.
SWR 1 Verkehrsservice.
Vorsicht auf der B296 Tübingen Richtung Baden-Wildbad. Zwischen Entringen und Herrenberg eine ungesicherte Unfallstelle und dort sind auch Menschen auf der Fahrbahn. Die Schweiz A2 Luzern Richtung Gotha zwischen Altdorf und Göschnen 16 Kilometer Stauverzögerung, hier rund 2 Stunden. A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Kronau und Kreuzwaldorf 5 Kilometer stockender Verkehr. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Darmstadt-Eberstadt und Zwingenberg 4 Kilometer Stau. Unfallstelle geräumt. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Bad Krozingen und Mülheim-Neuenburg 5 Kilometer Stau. Die A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wiesloch-Raunberg 7 Kilometer Stauverzögerung, knappe halbe Stunde. Auf der A6 Mannheim Richtung Kaiserslautern ist im Kreuz Frankenthal die Überleitung zur A61 in Richtung Ludwigshafen wegen Bergungsarbeiten gesperrt. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe, zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost Baustelle 7 Kilometer Stau und in der Gegenrichtung zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost Baustelle 2 Kilometer. A8 Stuttgart Richtung München, zwischen Eichelberg und Mühlhausen 6 Kilometer Stau. In Österreich auf der Fernpass Bundesstraße Füssen Richtung Nassereith, zwischen Grenztunnel Füssen und Lähn Stau und stockender Verkehr auf dem gesamten Abschnitt. Sie brauchen rund eine Stunde länger. Und ganz aktuell reingekommen, Vorsicht auf der A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Kreuz Waldorf und Wiesloch-Raunberg. Hier gibt's eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Fahren Sie vorsichtig und kommen Sie gut an.
SWR 1 Wetter.
Es bleibt am Nachmittag windig mit vielen Wolken. Weitere Schauer und auch Gewitter sind möglich. Das Ganze bei 15 bis 23 Grad. Am Sonntag weiter sehr windig mit Schauern und Gewittern. Ab und zu guckt auch die Sonne durch. Ab Mittag von Süden her trockener. 13 bis 21 Grad. Und am Pfingstmontag zeigt sich dann endlich die Sonne wieder öfter.
SWR 1 Stadion. Mit freundlicher Unterstützung von Lotto, dem Partner des Sports. Heute mit Kersten Eichhorn.
Unser Schwerpunktthema zunächst hier bis 15 Uhr, die Fußballnationalmannschaft. Und unterm Strich war das nix. Das deutsche Team im Nations League Halbfinale ausgenockt von Routinier Ronaldo.
Das ist Mendes, das ist Cristiano Ronaldo.
Ja, Faszination Ronaldo. Ab heute sind die Nagelsmänner in Stuttgart Vorbereitung auf das kleine Finale gegen Frankreich. Was sagt Dennis Undaff dazu? Auflösung hier bei uns in ein paar Minuten.
SWR 1.
Thank you.
größten Hits aller Zeiten.
SWR 1 heute Nachmittag in SWR 1 Stadion von wegen kleiner Titel für das DFB-Team. Stattdessen Niederlage im Nations League Halbfinale am Mittwoch gegen die Portugiesen. Und das nach mehr als überschaubarer Leistung. Also geht's jetzt morgen am Sonntag um 15 Uhr nur noch um Platz 3 in Stuttgart gegen die Franzosen. Die Enttäuschung im deutschen Team sitzt natürlich tief. Sendepause auch für sonstige Spaßmacher wie VfB-Angreifer Dennis Undorf auf der Pressekonferenz. SWR1-Reporter Felix Manzel.
Es ist eigentlich nicht die Zeit für lockere Sprüche und lustige Einlagen. Gut ablesen kann man das an der Miene von Dennis Undorf, der eigentlich immer für einen Lacher gut ist. Er wirkt ernst, nachdenklich und spiegelt so ein bisschen die Stimmung im DFB-Team wider. Es gab eine lange Teamsitzung.
Wir sind in der Besprechung auf detaillierte Sachen eingegangen, haben geguckt, wo wir Fehler gemacht haben, versuchen daraus zu lernen, dann kommt es auf kleine Sachen an. Aber die werde ich jetzt nicht verraten, was wir besprochen haben natürlich und jetzt mal schauen.
Sagt und grinst schelmisch. Dennis Undorf kann einfach nicht anders. Obwohl er sich fest vorgenommen hat, seriös zu wirken, kommt auch in diesen Momenten der kleine Lausbub zum Vorschein und das ist vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Denn Deutschland hat zwar 1-2 gegen Portugal verloren, Das war aber nicht das WM-Finale. Robin Gosens mahnt vor möglichen Fehlern, die jetzt in der Analyse gemacht werden könnten.
Man sollte jetzt nicht dieses eine einzige Spiel nehmen, was sicherlich ein Negativereignis ist, um diese ganze positive Entwicklung, die wir gemacht haben in den letzten Monaten, jetzt schlecht zu reden und so zu tun, als wenn wir dann wieder bei Null anfangen müssen.
Dennoch wird sich was verändern im deutschen Team, das steht fest. Dennis Undaff steht bereit, um gegen Frankreich für mehr deutsche Offensivgefahr zu sorgen.
Es geht um die Mannschaft und wenn ich helfen kann als Teamplayer, als keine Ahnung, dann reicht es schon. Ich glaube, der Bundestrainer sieht es dann und irgendwann werde ich vielleicht belohnt und muss dann liefern. Ich habe gegen Holland ein Tor gemacht, danach gegen Bosnien 2 Tore. Also ich habe schon gezeigt, dass ich treffen kann.
Der Bundestrainer steht ebenfalls in der Kritik. Gegen Italien hatte Deutschland im Viertelfinalrückspiel mit 3:0 geführt. Nagelsmann wechselte dann nach einer Stunde 3 Spieler auf einmal aus. Am Ende zitterte sich das DFB-Team zu einem 3:3. Gegen Portugal gleiches Bild. Nach einer Stunde in Führung liegend ein Dreifachwechsel. Nur diesmal verliert die DFB-Elf.
Wenn am Ende das Spiel dann in die andere Richtung kippt, dann kannst du immer sagen, war falsch oder war nicht der richtige Wechsel. Damit kann ich leben.
Und trotzdem ist dadurch ein Schaden entstanden, den Maxi Mittelstädt mit dem deutschen Team jetzt im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich wieder gut machen will.
Ich glaube, wir wollen jetzt mit aller Macht dann wenigstens den 3. Platz holen oder wollen ein gutes Spiel machen und werden alles dafür tun, um dann noch einen versöhnlichen Jahresabschluss zu schaffen.
Dennis Undaff will dafür sorgen, dass sich die Stimmung im Team wieder auffällt und wäre dann auch gegen Frankreich gerne mit dabei, in vorderster Reihe, am liebsten mit einem Tor.
Deswegen versuche ich einfach, meinen Job zu machen.
SWR 1 Stadion interaktiv.
Stolper, Ausklang der Saison also in Sachen Nationalteam, genau ein Jahr vor WM-Start, sind wieder zahlreiche Fragezeichen aufgetaucht, auch bei uns. Wie WM-tauglich ist aktuell die Mannschaft von Julian Nagelsmann? Was ist eure Meinung? Wo klemmt's? Wo hakt es? Was muss besser werden? Auch personell vielleicht hilft ja morgen gegen die Franzosen Dennis Undaff weiter in der Startelf. Wir freuen uns auf eure Antworten. Auch gerne die Info, wo ihr uns gerade hört, überall in der Welt.
SWR 1 Stadion. Schreibt uns oder schickt uns eine Sprachnachricht. 0711 26 27 28 oder einfach über unsere SWR 1 App. We'll be right back.
Hier ist der SWR1 Verkehrsservice. Vorsicht auf der B10 Stuttgart Richtung Ulm zwischen A8 Ulm West und Ulm Leer Jungingen. Da steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. 14 Uhr und gleich 22 Minuten. SWR1 Stadion. Es hatte wieder richtig, richtig Spaß gemacht, das Fußballgucken mit dem Nationalteam unter dem jungen Bundestrainer Julian Nagelsmann in den letzten Monaten. Spielspaß, Leidenschaft. Nur letzten Mittwoch im Nations League Halbfinale gegen die Portugiesen. Da war alles irgendwie wie weggeblasen. 1-2 Pleite, Titelchen weg am Sonntag, also morgen in Stuttgart, nur noch um Spiel um Platz 3. SWR1 Nationalmannschaftsreporter André Siems, wie ist denn dieser böse Rückschlag im Dreitagesabstand für dich zu erklären?
Der Rückschlag ist für mich so zu erklären, dass die Mannschaft halt einfach nicht die Qualität hatte. Also sprich, diejenigen, die man normalerweise in der Stammelf erwartet, die sind ja aus verschiedenen Gründen nicht dabei gewesen, einfach noch angeschlagen oder noch nicht ganz so weit, dass man dann gesagt hat, wir laden euch wieder ein zum Nations League-Spiel. Denke da an Jamal Musiala, der sich eher auf die Clubweltmeisterschaft mit die Bayern dann konzentrieren möchte. Ja, und der zweite Anzug, der passt halt nicht hundertprozentig. Das ist eine Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat. Und die Deutschen sind halt relativ limitiert gut. Das heißt, man hat einen sehr, sehr guten ersten Anzug mit einem, wie ich finde, sehr guten Trainer, der sie dementsprechend dann auch einstellen kann. Aber wenn so viele Ausfälle dann da sind, wie wir jetzt bei diesem Nations League Halbfinale hatten, dann kann man halt über 90 Minuten gegen echte Top-Mannschaften nicht mithalten.
Man zuckt ja bei so Spielen wie gegen Portugal immer mal wieder schnell zusammen, denkt, oh Gott, nicht dieser Rückfall in alte Rumpelfußballzeiten. Ist das übertrieben, dieser Gedanke?
Ich finde schon, doch, ja. Ich habe jetzt so viele gute Spiele unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann gesehen. So neu ist er jetzt ja auch nicht mehr. Aber alles das, was die Mannschaft gezeigt hat, hat er wirklich ja Hand und Fuß. Also er hat sich da schon sehr viel einfallen lassen, hat immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen. Und wenn wir jetzt mal davon absehen, dass man da unglücklich gegen Spanien bei der Euro im Viertelfinale verloren hat, dann sind die Deutschen jetzt ja 8 Spiele am Stück ungeschlagen gewesen. Und hätten sie jetzt gegen Portugal gewonnen und vielleicht auch noch am Sonntag dann das Finale morgen gegen die Spanier, dann hätten sie den Rekord eingestellt von Franz Beckenbauer, einst der 1990 mit dem WM-Finale in Rom dann letzten Endes geendet ist mit dem Titel. Aber es ist halt nicht so gekommen. Also es ist schon sehr viel Gutes, was die Nationalmannschaft zeigt und was die Nationalmannschaft auch hat. Aber wie gesagt, es müssen halt auch die qualitativ hochwertigen Spieler an Bord sein.
Jetzt geht's im Spiel um Platz 3. Die Nagelsmänner kommen heute nach Stuttgart, morgen 15 Uhr die Partie gegen die Franzosen. Was erwartest du? Wo kann Julian Nagelsmann ansetzen? Es geht da doch ein bisschen mehr als um die Ehre.
Ja, es geht vor allen Dingen darum, gegen einen guten Gegner nochmal gut auszusehen. Er hat ja auch gesagt, es ist ihm eigentlich egal, wenn man verliert und dann Vierter wird, aber ein super Spiel gezeigt hat, dass wenn man irgendwie Rumpelfußball zeigt, so wie du es gerade angesprochen hast, und dann irgendwie doch noch Dritter wird, das möchte er nicht. Ich glaube schon, dass er ziemlich an der Aufstellung feilen wird. Ter Stegen sicherlich auch nach seinen tollen Leistungen da, die er vor allen Dingen gegen Ende des Spiels gegen Portugal gezeigt hat, ist ja die Nummer 1. Hat er davor auch schon festgelegt gehabt, Julian Nagelsmann. Und dann ist halt die Frage, Dreierkette, Viererkette? Ich glaube eher, dass dieses Experiment mit der Dreierkette ins Wasser gefallen ist und dass er wieder zurückkehren wird mit einer Viererkette. Das würde dann dafür sprechen, dass eventuell Raum links reinkommt, nachdem die beiden, also Mittelstädt, der Stuttgarter und vor allen Dingen auch Robin Gosens von der Fiorentina in Italien nicht so überzeugt haben. Und dann bleibt ein Fragezeichen, wie es davor aussieht. Pavlovic ja oder nein? Wir rechnen eher mit Pascal Groß, weil der auch heute Abend bei der Abschlusspressekonferenz da sein wird. Ist immer so ein Zeichen, dass er spielen wird, neben Goretzka. Und jetzt können wir es richtig wild machen, was den Rest angeht. Warum nicht mal Adeyemi, Undaf und Wirtz vorne dann zusammen mit Füllkrug? Das würde dann bedeuten, dass du praktisch das offensive Mittelfeld komplett umstellst. Eventuell statt Adeyemi kannst du natürlich auch noch einen anderen reinschmeißen. Könntest auch mit Füllkrug und Woltemade spielen. Also da ist der Gedanken sicherlich keine Grenze gesetzt. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Spekulation. Ich glaube eher Viererkette und Pavlovic raus und Groß rein.
Danke, André, für diese Informationen aus dem deutschen Quartier. Nach 14.30 Uhr reden wir dann über das Generationenduell Jamal gegen Ronaldo. Hier in SWR1 Stadion vor dem Nations League Finale dann die Spanier gegen die Portugiesen am Sonntag in München.
Didn't notice me at all.
Verkehrsservice.
14.31 Uhr, kurz nach 14:30, Vorsicht auf der B10 Stuttgart Richtung Ulm zwischen A8 Ulm-West und Ulm-Leer-Jungingen. Da steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Darmstadt-Eberstadt und Zwingenberg 4 Kilometer Stau. Die Unfallstelle ist geräumt. A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wiesloch-Raunberg 7 Kilometer Stau. Verzögerung knappe halbe Stunde. In der Gegenrichtung zwischen Kreuz-Walldorf und Wiesloch-Raunberg 4 Kilometer. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ostbaustelle 8 Kilometer Stau, Verzögerung hier eine halbe Stunde. In der Gegenrichtung zwischen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost-Dauerbaustelle, hier stockt's über 3 Kilometer. Und wir haben noch die A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eichelberg und Mühlhausen, hier stockt's über 4 Kilometer Verzögerung, hier bis zu einer Viertelstunde. Habt Geduld, kommt gut an.
SWR 1 Stadion mit Kersten Eichhorn.
Wo hakt's im Moment beim deutschen Fußball-Nationalteam nach der Niederlage gegen Portugal? Und Friedemann hat uns geschrieben, die Mannschaft war ersatzgeschwächt. So war aus meiner Sicht nicht mehr drin. Mit Musiala, Havertz und Rüdiger hätte das anders ausgesehen. Die Kaderqualität von Frankreich und Spanien ist aber auch dann doch noch höher einzuschätzen. Wenn wir in Top-Besetzung antreten, können wir jeden Gegner schlagen. Und darauf ruht die Hoffnung für die WM 2026. Grüße von Friedemann aus Rot am See. Vielen Dank. Ihr könnt gerne mitmachen über swr1.de, eine Mail oder per WhatsApp 0711 26 27 28. Hier ist SWR1 Stadion. Die Nations League wird am Sonntagabend in München entschieden. Finale zwischen Spanien und Portugal. Die Portugiesen hatten ja am Mittwoch das deutsche Team im kleinen Finale nach Stuttgart geschossen. Diese Partie, Spanien-Portugal, steht ganz im Zeichen eines Generationenduells. Hier der erst 17-jährige spanische Wunderknabe Lamine Yamal, dort der portugiesische Rekordtorjäger Cristiano Ronaldo, inzwischen unglaubliche 40 Jahre alt. SWR1 Nations League-Reporter André Siems, ich bin auf ganz unterschiedliche Art von beiden total begeistert. Du auch?
Ja, komplett. Ich habe beide jetzt schon lange Zeit spielen sehen, wobei man lange Zeit natürlich bei Lamine Yamal ein bisschen unter Anführungszeichen setzen muss. Ich bin aber auch großer Fan der spanischen La Liga. Schau mal da immer wieder gerne Spiele auch an, unter anderem von Real Madrid und natürlich dem FC Barcelona, jetzt erst recht mit Trainer Hansi Flick. Und Lamine Yamal ist natürlich eines der Gesichter vom FC Barcelona, zusammen auch mit Pedri, der einfach immer wieder herausragend da im Mittelfeld agiert und das ja auch zuletzt gegen die Franzosen gemacht hat. Also das ist schon wirklich sensationell, was dieser 17-Jährige in seiner Zeit bislang hier geleistet hat. Allein, dass er sich Europameister nennen darf, ist natürlich toll, aber zweimal spanischer Meister geworden, spanischer Pokalsieger, spanischer Supercup-Sieger, die Golden Boy-Auszeichnung, glaube ich, hat er auch noch bekommen bei der letzten Europameisterschaft für den besten jüngsten Spieler. Und das ist ja erst der Anfang, wenn man mal sieht, was für ein Potenzial der hat und wie der da teilweise auch bei den Franzosen durch die Reihen da durchgegangen ist und da, sich da durchgedribbelt hat, ist beeindruckend.
Da dachte man immer, nach Messi kommt nichts Vergleichbares nach und jetzt wird der Kerl noch besser.
Ja, tatsächlich so. Der Punkt ist halt immer, weißt du, bei so einem 17-Jährigen bleibt er mit beiden Beinen auf dem Boden oder wachsen ihm dann irgendwie die Flausen über dem Kopf. Ich wünsche es ihm natürlich nicht, weil genau das, was du gerade gesagt hast, es war ja auch so ein bisschen meine Generation, Messi und Ronaldo. Dieser Ronaldo, der irgendwie laufend sich mit ihm, mit Messi da gebettet hat, wer der nächste Weltfußballer ist. Ronaldo ist es ja 5-mal geworden und immer wieder dann sauer gewesen ist, wenn Messi so ein bisschen die Nase vorne hatte. Und ich hoffe einfach, dass Lamine Yamal tatsächlich die richtigen Berater hat und da nicht irgendwelche Freunde im Hintergrund, die es vielleicht nicht so gut mit ihm meinen und dann hörst du in 3 Jahren nichts mehr von ihm. Also es wäre natürlich schon super. Aber allgemein, die Spanier, wenn wir jetzt mal schauen, was die für eine Mannschaft da immer wieder auf den Platz kriegen von Luis Aragonés, der ja, und das wissen ja die wenigsten, 2019 bei der Europameisterschaft der U21 in Italien, da hat er den Grundstein gelegt. Da war Aragonés damals der Trainer davon, da gab es diesen Lamine Yamal zwar auch schon, aber da war noch nicht an die zu denken, genauso wie auch wie bei Nico Williams, dass er im Team drin ist, aber ein Oyarzabal, ein Merino, ein Zubimendi, ja, das sind alles so Spieler, auch Pedri, die da damals schon geglänzt haben, im Finale auch die Deutschen geschlagen haben und dieses Fundament, das hat er jetzt rausgezogen und hochgeholt und das bildet jetzt die Grundlage, dass die zwei da vorne, Nico Williams und vor allen Dingen auch Lamine Yamal, so wirbeln können und das macht so verdammt Spaß, die zuzugucken.
Und dann auf dieser anderen Seite, Cristiano Ronaldo mit seinem 137. Länderspieltor gegen die Deutschen am Mittwoch. Also da sind wir jetzt mal ehrlich, mit seinen 40 Jahren, sowas gibt's nie wieder, oder doch?
Nein, vor allen Dingen der Körper. Also wenn du dir diesen Körper anschaust, inzwischen merkt man schon, einen Hahn, er ist leicht angegraut. Also man merkt, er ist jetzt nicht mehr 25, ja, oder 35. Das tatsächlich, aber dieser Körper, das ist ja ein Körper eines 20-Jährigen, eines 23-Jährigen. Auch diese Explosivität, die er phasenweise noch hat, ist einfach immens groß und nicht nur das. Ich habe ihn auch so ein bisschen mal beobachtet, seine Karriere in Saudi-Arabien. Wir dürfen ja nicht vergessen, das wissen auch die wenigsten, weil sie immer sagen, der Opi hat uns abgeschossen, der Opi gewinnt dagegen die Deutschen. Der hat in 30 Spielen in Saudi-Arabien 25 Tore gemacht. Also der kann das natürlich immer noch, der hat diesen Torriecher und ist natürlich auch ein ganz, ganz großer und es wäre für ihn natürlich schön, wenn er nach 2019, wo die Portugiesen ja Nations League-Sieger geworden sind, damals 2018, 2019 ist die Nations League ins Leben gerufen worden. Wenn er das jetzt nochmal erreichen könnte in Deutschland, das wäre ein großer Erfolg für ihn. Dazu jetzt auch noch dieses Spiel Portugal und gegen die Spanier. Die beiden mögen sich ja wirklich nicht besonders gerne. Also ich erwarte da wirklich ein Riesenfeuerwerk der Fußballkunst. Und auf der einen Seite eben ein 40-Jähriger dann in seinem 221. Länderspiel, das er dann haben wird. Kein anderer Spieler hat so viele Länderspielsiege geholt wie Ronaldo. Auch das ist Weltrekord. Und möglicherweise dann kommt ein neuer Rekord für ihn dazu, nämlich dann als einziger Spieler, der zweimal die Nations League gewinnt.
Ja, drücken wir ihm die Daumen. Vielen Dank, André Siems, SW1 Nations League Reporter hier in der Stadionsendung. Und Wolfgang Daub aus Konstanz, der hat uns geschrieben zu Ronaldo, alle sollten sich im deutschen Team an CR7 orientieren. Was der in diesem Alter noch auf den Rasen bringt, ist nicht nur Ergebnis von Talent, sondern auch von Wille und Disziplin. Das waren früher einmal deutsche Tugenden, nicht nur im Fußball. Wolfgang Daub, SW1-Hörer aus Konstanz. Vielen Dank, ihr könnt gerne mitmachen auf swr1.de, eine Mail oder per WhatsApp 0711 26 27 28. Das deutsche Nationalteam. Hier ist SW1 Stadion. Gerhard Berger hat uns geschrieben aus Kappel-Rodeck zum Thema Nationalmannschaft. Der erste Anzug, sprich 13, 14 Spieler, passt, aber danach klemmt es. Im Gegensatz zu unseren Gegnern können wir von der Bank nicht nachlegen, warum Nagelsmann beim Stande von 1-0 gegen die Portugiesen einen Dreifachwechsel und damit die Niederlage einläutete, ist nicht nachzuvollziehen. Gosens zum Beispiel ist viel zu langsam und ermöglichte somit seinem Gegenspieler nach dessen Alleingang den Ausgleich. In puncto Technik und Spielverständnis waren uns die Portugiesen um Längen voraus. Vielen Dank, Gerhard. Grüße nach Kappel-Rodeck. Und es hat sich auch per Telefon jemand bei uns zum Thema Nationalteam gemeldet.
Ja, hallo, hier ist der Holger aus Teningen. Zum Thema Nationalmannschaft würde ich sagen. Gegen Portugal hat die Mannschaft sicherlich nicht ihren besten Tag gehabt, wie es Leon Goretzka sagte. In Normalform hätte man die schlagen können. Allerdings, um mit den ganz Großen mithalten zu können, wie Argentinien, Frankreich oder jetzt auch Spanien natürlich aktuell, braucht man dann schon die komplette Mannschaft ohne Verletzte. Und dann auch noch einen guten Tag, dann wäre auch das möglich, dass man diese Nationen schlägt. Aber sonst wird es eher schwierig, weil die doch eine sehr, sehr hohe Qualität haben, gerade individuell.
Ja, vielen Dank, Holger, für die Meinung. Und Frank Schwendemann aus Holzgerlingen hat geschrieben, für ihn ist die Nations League als Wettbewerb eher überflüssig, besitzt kein Prestige im Vergleich zur EM oder WM und wird es auch nie geben. Die Belastung für die Spieler wird dadurch zusätzlich erhöht, nachdem sie eine lange und intensive Saison hinter sich haben. Es fehlt derzeit an ausreichender Zeit für körperliche und mentale Regeneration und die Rechnung wird eben damit jetzt präsentiert. Mit runden Grüßen ins eckige Studio. Vielen Dank, Frank, und Grüße ebenso nach Holzgerlingen. Hier ist SWR1 Stadion. Noch vor 15 Uhr sprechen wir über den ersten FC Kaiserslautern. 125. Geburtstag und mit dabei Altmeister Kalle Feldkamp. Mehr über ihn gleich hier. Hier ist der SWR1 Verkehrsservice, 14 Uhr und gleich 52 Minuten. Vorsicht auf der A7 Ulm Richtung Füssen. Zwischen Kreuz Ulm, Elchingen und Nersingen, da liegt ein Plastikteil auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart in Höhe Lernberg West. Hier eine ungesicherte Unfallstelle und zwar auf der linken Spur. Vorsicht auf der A8 Stuttgart Richtung München im Tunnel Grübingen eine ungesicherte Unfallstelle. Die A6 Heilbronn Richtung Mannheim zwischen Sinsheim und Wieslau-Rauenberg 8 Kilometer Stau. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost Baustelle 8 Kilometer. In der Gegenrichtung zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Ost Dauerbaustelle 3 Kilometer stockend. Und wir haben noch die A8 Stuttgart Richtung München zwischen Eichelberg und Mühlhausen 4 Kilometer stockender Verkehr. Fahrt vorsichtig und kommt gut an. Der 1. FC Kaiserslautern, der hat in dieser Woche Geburtstag gefeiert. Der Kultclub aus der Pfalz, er wurde 125 Jahre. Eine Geschichte voller Triumphe mit Meisterschaften, Pokalsiegen und Weltmeistern, aber natürlich auch vielen Tiefschlägen. Beim Geburtstagsfest auf dem Betzenberg stand Anfang der Woche vor allem einer im Mittelpunkt, Kalli Feldkamp. Der Meistertrainer von 1991 ist inzwischen 91 Jahre alt, aber er ist noch immer beneidenswert rüstig. SWR1-Reporter Achim Scheu.
Karl-Heinz Feldkamp war insgesamt zweimal Trainer beim 1. FC Kaiserslautern, erstmals von 1978 bis 82. Damals war der FCK seine erste Trainerstation in der Bundesliga. Es war eine extrem erfolgreiche Zeit.
Das war mit ein Highlight. Die Entwicklung von Spielern, die dann Weltklasse wurden, wie Briegel und all. Hier ist das Tor geöffnet worden, dass ich später relativ erfolgreich war.
In den 4 Jahren unter Feldkamp wurde Kaiserslautern in der Bundesliga zweimal Dritter, zweimal Vierter, stand im DFB-Pokalfinale und im UEFA-Cup-Halbfinale. Auf dem Weg in dieses Semifinale schalteten die Roten Teufel sensationell Real Madrid mit einem 15-0-Sieg auf dem Betzenberg aus. Bis heute eines der legendärsten Spiele der Lauterer Vereinsgeschichte. FCK-Legende Hans-Peter Briegel erinnert sich.
Und das war mit der Leistung auch von Kalli Feldkamp, der aus der Mannschaft sehr viel rausgeholt hat.
Zu Beginn des Jahres 1990 kehrte er dann für 2 Jahre nach Kaiserslautern zurück, übernahm den FCK im Abstiegskampf, konnte mit dem Team um Stefan Kunz den Abstieg aber vermeiden und holte in derselben Saison den DFB-Pokal in die Pfalz. In der Folgesaison erreichte Karl-Heinz Feldkamp in Kaiserslautern mit dem Meistertitel 1991 seinen größten Erfolg. Und auch heute, mit 91, verfolgt Feldkamp den FCK immer noch intensiv. Er hat beste Kontakte in die Pfalz.
Oh, ich habe einen sehr guten Vermittler. Der Peter Briegel hat auch eine Wohnung in Marbella und wir tauschen uns regelmäßig auf. Also was ich wissen will, erfahre ich.
Heute lebt Feldkamp mit seiner Frau wechselweise in Marbella in Spanien und in Braunschweig. Aber auch heute noch sieht er seine insgesamt 6 Jahre in der Pfalz als mit die schönste Zeit seiner Trainerlaufbahn an.
Das ist natürlich klar, wenn du solch einen Höhepunkt hast. Die Pfalz mag ich, meine Frau auch und wir kommen immer gerne hierher. Meister zu werden ist für jeden Trainer, glaube ich, so das Highlight.
Strahlt Karl-Heinz Feldkamp, der mit seinen 91 Jahren bei bester Gesundheit zu den Höhepunkten der Geburtstagsfeier des 1. FC Kaiserslautern zählte.
Ja, und sicherlich einer der ganz, ganz Großen in der langen Geschichte des FCK, Kalli Feldkamp, der Meistertrainer von 1991. Dietmar Budde hat uns geschrieben zum Thema Nationalmannschaft. Schauen wir uns kurz noch einmal rückblickend das Spiel Spanien-Frankreich an. Aus einem 1-5 noch ein 4-5 aus Sicht der Franzosen. Dieser Biss fehlt uns sehr. Wir müssen auch an schlechten Tagen gewinnen können. Viele Grüße, Dietmar. Ja, vielen Dank für die Mail. Apropos gewinnen können. Wer gewinnt die French Open in Paris bei den Männern und bei den Frauen? Heute das Frauenfinale. Wir sind nach 15 Uhr live dabei. In Roland Garros, hier im SWR1 Stadion.
city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight.
Stadion mit freundlicher Unterstützung von Lotto, dem Partner des Sports.
Spikesun, mineralischer Sonnenschutz mit verbesserter Rezeptur. Softer, leichter, ohne Weißeln. Fühl den Unterschied. Spike Naturkosmetik.
Richtig günstig, das Sparwochenende bei Kaufland. Jetzt zum Beispiel Lenor Weichspüler, 756 Milliliter für nur 1,49 mit der Kaufland-Card. Und Jack Daniels Mixgetränke, 330 Milliliter für je 1,89 plus Pfand. Kaufland, hier bin ich richtig.
SWR 1 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Andreas Herrler. Guten Tag. Die Europäische Kommission soll Umweltkampagnen gegen deutsche Unternehmen finanziert haben. Der Nationalpark Hunsrück-Hochwald feiert sein 10-jähriges Bestehen. Das Wetter, am Nachmittag weitere Schauer und windig bei 15 bis 23 Grad. Die EU-Kommission soll Umweltverbände für Lobbyarbeit bezahlt haben. Das berichtet die Welt am Sonntag, die entsprechenden Verträge einsehen konnte. Demnach haben die Organisationen Geld dafür bekommen, dass sie Kampagnen gegen Kohlekraftwerke und andere deutsche Unternehmen einleiten und diese verklagen. Die Prüfer des Europäischen Rechnungshofes hatten schon Anfang April fehlende Transparenz der EU-Finanzierung für solche Organisationen kritisiert. Das Berliner Verwaltungsgericht hält eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu Zurückweisungen an den Grenzen für unwahrscheinlich. Gerichtspräsidentin Xalter sagte der Zeit, die Berliner Entscheidung sei unanfechtbar. Eine Revision bis zum EuGH könne sie sich daher nicht vorstellen. Zuvor hatte sich Bundesinnenminister Dobrindt eine solche höchstrichterliche Entscheidung gewünscht. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Montag entschieden, dass die Zurückweisung dreier Somalier an der deutsch-polnischen Grenze rechtswidrig war. Die Ukraine hat einen vereinbarten Austausch von Kriegsgefangenen und Leichen getöteter Soldaten verschoben. Das hat der russische Unterhändler Medinsky mitgeteilt. Details von unserem Russland-Korrespondenten Björn Blaschke.
Dabei, so Medinsky, seien die ersten rund 1200 Leichen in Kühlwagen im Austauschgebiet eingetroffen. Die anderen befänden sich auf dem Weg. Außerdem habe Russland eine Liste mit 640 Kriegsgefangenen der Kategorien Verwundete, Schwerkranke und Jugendliche an die Ukraine übergeben, um mit dem Gefangenenaustausch zu beginnen. Wie vereinbart befinde sich die Kontaktgruppe des Verteidigungsministeriums in Moskau an der Grenze zur Ukraine. Eine Kontaktgruppe aus Kiew sei jedoch nicht eingetroffen. Bisher liegt zu den Behauptungen Medinskys keine Stellungnahme aus der Ukraine vor.
Am Erbeskopf im Hunsrück haben die Feiern zum 10-jährigen Bestehen des Nationalparks Hunsrück hoch